Es folgt eine Kurzpredigt. Mein Name ist Andreas Courier und nun herzlich willkommen zu einem neuen Wortbeitrag. Das Thema lautet Bestandsaufnahme. In vielen Bereichen unseres Lebens ist es hilfreich, eine Bestandsaufnahme durchzuführen. Sei es der Vorratsschrank, die Hausapotheke oder die Terminplanung. Auch wenn wir ein Vorhaben oder eine Reise planen, führen wir eine Bestandsaufnahme durch, um sicherzugehen, dass wir nichts vergessen oder übersehen haben. Aber wie sieht es im geistlichen Bereich, in unserem Glaubensleben aus? Wie steht es da um eine Bestandsaufnahme? Der Apostel Paulus führt im Römerbrief im 7. Kapitel auch eine Bestandsaufnahme durch. Und sein Fazit ist auf den ersten Blick erschreckend. Ich lese nun die Verse 18 bis 19. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen dessen, was recht ist, finde ich nicht. Denn nicht das Gute, das ich will, übe ich aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Das ist eine Aussage, die wir nicht gerne hören wollen, oder? Aber wir müssen uns ihr stellen. Ich bin mir durchaus bewusst, dass es bei den Kindern Gottes unterschiedliche Auffassungen über dieses Problem, Sünde oder Verfehlung gibt. Die einen haben ein festes Selbstbewusstsein und scheinbar gehen sie in dieser Hinsicht sehr locker mit dem Thema Sünde um. Andere wiederum verhalten sich wie das Kaninchen, welches eine Schlange sieht. Überaus ängstlich versuchen sie tunlichst alles zu vermeiden, was in ihren Augen nach Sünde aussieht. Sie legen sich einen gesetzlichen Lebensstil auf, ihr Glaubensleben ist geprägt von Angst und Unsicherheit. Muss das denn nun sein? Das ist auch das beherrschende Thema hier in Römer 7. Paulus zeigt zunächst auf, wozu das mosaische Gesetz gegeben wurde, nämlich zur Überführung von der Sünde. Aber der Herr Jesus Christus hat mit seinem Leben hier auf Erden dieses Gesetz erfüllt und mit seinem Tod am Kreuz hat er die Bestrafung auf sich genommen. Durch seine Auferstehung hat er vollkommen das komplette Gesetz zur Vollendung gebracht. Somit hat es für einen gläubigen Christen keine Bedeutung mehr. Wir leben nun nach einer anderen Gesetzgebung. Paulus drückt es an dieser Stelle im Vers 6 so aus. Doch jetzt sind wir vom Gesetz freigekommen. Wir sind tot für das Gesetz, das uns früher gefangen hielt. Jetzt stehen wir im Dienst einer neuen Ordnung, der des Geistes, und werden nicht mehr von der alten beherrscht, die vom Buchstaben des Gesetzes bestimmt war. Ich habe das nach der neuen evangelistischen Übersetzung gelesen. Hier ist nun die erste Hilfe in unserer persönlichen Bestandsaufnahme. Nicht ein Regelwerk bestimmt unser Leben, sondern der Heilige Geist. Dieser hilft uns in unserem Alltag, Gottes Anweisungen aus seinem Wort in der richtigen Art und Weise umzusetzen. Deshalb ist es Paulus auch immer wieder wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir das Wirken des Heiligen Geistes nicht einschränken sollen, zum Beispiel im 4. Kapitel des Epheserbriefes. Wir haben nun zwei wichtige Werkzeuge zur Hand. Zum einen das Wort Gottes und zum anderen den Heiligen Geist. So können wir in der Lage sein, ein gelassenes und angstfreies Glaubensleben zu führen. Dazu gehört aber auch, dass wir uns einer Wahrheit stellen müssen. Diese beschreibt nun der Apostel Paulus in seiner Bestandsaufnahme. Es ist Fakt, wir haben immer noch die von Adam ererbte, verdorbene Sündennatur. Das ist mit dem Begriff Fleisch gemeint. Trotz der Hinwendung zu Christus lebt diese Natur weiter in uns. Somit haben wir uns täglich zwischen der Sündenatur und dem Willen Gottes zu entscheiden. Diesen Prozess nennt die Bibel Heiligung. Der erste Schritt ist nun die Erkenntnis, dass nichts Gutes in uns steckt. Wir sind mit Christus der Sünde gestorben, siehe Kapitel 6 hier im Römerbrief. Dennoch ist sie, wie gesagt, in uns. Wir sind ihr aber nicht mehr ausgeliefert. Trotzdem fallen wir immer wieder in Sünde, tun Dinge, die wir eigentlich als gläubige Christen nicht machen wollen. Luther hat das sehr gut einmal so ausgedrückt. Der alte Adam in uns soll ersäuft werden. Nimm dich aber in Acht, das Aas kann schwimmen. Oder eben noch einmal mit Paulus auf den Punkt gebracht, wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Der Römerbrief, Kapitel 7, die Verse 20 und 23. Eine kleine Randbemerkung. In den Bibelübersetzungen lauert eine Falle. Der aus dem Grundtext übersetzte Begriff Gesetz hat in diesem Fall nichts mit einem Gesetz zu tun. Ich folge hier den meisten Auslegern, besser wäre die Übersetzung Prinzip. Das altgriechische Wort Nomos stammt aus der Wurzel zuteilen, verteilen, nehmen und kann je nach Textzusammenhang mit Gesetz, Anordnung, Brauch und Sitte übersetzt werden, aber eben auch mit Norm, Regel oder Prinzip. Paulus macht hier deutlich, dass es ein geistliches Prinzip ist, dass wir uns immer wieder mit der Sünde auseinandersetzen müssen. An dieser Stelle der Hinweis, dass Paulus hier nicht eine theoretische Abhandlung schreibt. Wenn wir aufmerksam lesen, stellen wir fest, dass in den Versen 9 bis 25 über 40 Mal die Begriffe ich, mir, mich selbst vorkommen. Hier wird sehr deutlich, dass Paulus von seiner alltäglichen Erfahrung, seinem geistlichen Alltag spricht. Das wird noch einmal in dem Stoßseufzer von Paulus deutlich. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Das ist der Vers 24. Aber in Vers 25 kommt die Ermutigung. Ich lese diesen Vers angepasst an den Grundtext. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Also diene ich selbst mit dem Verstand den Anordnungen Gottes, mit dem Leib aber dem Prinzip der Sünde. Und dann folgt im 8. Kapitel, Vers 1, die siegreiche Aussage. Also ist jetzt keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind. Ist das nicht großartig? Der Herr Jesus Christus ist der Dreh- und Angelpunkt. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Der Herr Jesus Christus ist nicht nur unser Erlöser, sondern auch unser Fürsprecher. An ihn können wir uns zu jeder Zeit wenden. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Der 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Im Grundtext wird es sehr deutlich, jede Übertretung der Anordnungen Gottes wird vergeben. Jede. Da gibt es keine Einschränkungen. Und bekennen ist gleichzusetzen mit zustimmen. Indem ich meine Verfehlungen bekenne, stimme ich Gott zu, stelle mich somit wieder unter seine Anordnungen. Treu und gerecht meint letztendlich, dass Gott uns sein Vertrauen ausspricht und uns zudem zusagt, dass er nach seinem Wort handelt. Hier erleben wir Gott als fürsorglichen Vater. Er lässt uns in seinem Handeln nicht im Unklaren. Er handelt nicht willkürlich wie ein Despot, sondern leitet uns durch den Heiligen Geist an, das Richtige zu tun. Was aber nicht heißt, dass wir das Ganze als eine Art Freibrief verstehen können. Im Gegenteil. Buße tun bedeutet der Wortbedeutung nach ein Versprechen, es besser zu machen. Und das können wir, weil wir einen Beistand, einen Helfer haben, den Heiligen Geist. Und so gibt es eben geistliche Prinzipien in der Bibel. Nicht nur, dass wir uns immer wieder mit unserer sündigen Natur beschäftigen müssen, sondern auch, wie barmherzig der Herr Jesus an uns handelt. Es folgt der letzte Gedanke. Oft hört man immer wieder die Aussage von Kindern Gottes, dieses Mal kann Gott mir aber nicht vergeben. Zu oft habe ich an dieser Stelle versagt. Tja, es ist wohl eine Tatsache, dass so ein jeder seine Lieblingssünden hat. Aber nicht alles, was wir als Sünde bezeichnen oder verstehen, ist im Sinne der Bibel eine Sünde. Hier müssen wir immer wieder uns Weisung aus dem Wort Gottes holen. Alles ist erlaubt. Aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 23. Auch kann dazu ein gutes geistliches Buch oder ein Kommentar helfen. Vergessen wir dabei nicht den Austausch mit unseren Glaubensgeschwistern, die Seelsorge. Aber wie oft bekommen wir nun die Vergebung von dem Herrn Jesus Christus zugesprochen? Dazu schauen wir in das Matthäusevangelium, Kapitel 18, dort die Verse 21 bis 22. Dann trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? Jesus spricht zu ihm: Nicht bis siebenmal, sage ich dir, sondern bis 70 mal 7. Was nicht bedeutet 490 Mal, so in Richtung Strichliste, sondern der jüdischen Tradition nach hat es die Bedeutung von unbegrenzt. Halten wir fest. Es gehört nun einmal zu unserem Glaubensalltag, dass wir uns immer wieder mit der Sünde auseinandersetzen müssen. Wir sind noch nicht im Himmel und so haben wir eben die Auseinandersetzung mit unserer Sündennatur zu ertragen. Es soll auch dazu dienen, dass wir im Glauben, im Vertrauen auf den Herrn Jesus wachsen. Wir dürfen es auch als Lebensschule Gottes verstehen. Und wenn wir sündigen, verfehlen, dann haben wir die Gewissheit in der Fürsprache des Herrn Jesus Christus, dass Gott uns jede Sünde vergibt. Und zwar immer wieder, ohne Ausnahme. Und zwar so lange, bis wir endlich das Ziel des Glaubens erreicht haben, nämlich der Seelenseligkeit. Ich schließe mit einem Zitat von Hans-Joachim Eckstein. Gottes Zuspruch der Vergebung ist immer zugleich die Zusage eines Neuanfangs in seiner Begleitung. Amen.